Ihr wart eingefroren.
Ja, ihr wart eingefroren.
Das war so geil, schon geredet und dann so.
Ich war gerade so, bin ich das also, oder seid ihr das?
Ja, hab ich auch gerade gedacht so.
3, 2, 1.
Haben wir denn jemanden, der heute die Moderation generell übernimmt oder machen wir die wieder so?
Also einfach nee, rein. Jens auf jeden Fall nicht, weil er einfach total verschlafen
ist. Ich bin auf der Couch weggepennt, Leute. Ich habe so
mal, warum?
Gut geschlafen.
Hast du von mir geträumt?
Ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich bin heute schon mit dem Wecker um 7.30 Uhr aufgestanden. Das ist voll schlimm in meiner Welt.
Oh shit. Aber hast du von mir geträumt?
Nein, ich habe gar nicht geträumt. Das war so ein Mittagsschläfchen um 20 Uhr.
Aber Jungs, mal ganz ehrliche Frage, sind wir jetzt reich oder nicht?
Das müssen wir Angelo fragen. Nein, Angelo, sind wir reich?
Angelo, sind wir jetzt reich oder nicht?
Das wird sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, in der kommenden Woche herausstellen, meine Freunde.
Erst kommende Woche? Wir haben noch so sehr angeteasert, dass es diese Woche wird. Aber in dem Sinne wünsche ich euch allen ein herzliches Willkommen beim Quasi-Podcast.
Moin, moin.
Wie geht's euch, meine Hallo. Freunde der Sonne? Also Jens ist verschlafen, aber wie geht's Angelo und Jan?
Ich habe die ganze Woche sehr wenig geschlafen. Und ich habe die ganze Woche sehr viel recherchiert, mir sehr viele Berichte angeschaut, sehr, sehr viele Graphen analysiert, mir Videos angeguckt und ich glaube, ich habe jetzt innerhalb von 2 Wochen, in denen ich Geld verblutet habe, habe ich mehr gelernt über Aktien und über die Weltwirtschaft als wahrscheinlich in den letzten Jahren oder so gefühlt, weil da hängt ja sehr viel dran für uns alle. Und deswegen ist auch der dringende Bedarf da zu verstehen, was gerade in der Welt passiert. Und es ist insane einfach nur. Es ist wirklich insane.
Also ich muss auch sagen, ich habe mich auch sehr damit auseinandergesetzt. Mittlerweile bin ich im YouTube-Algorithmus in so einer Trading-Bubble gelandet. Und ich kriege nur noch Videos von Trading vorgeschlagen. Bitcoins, Trading, was sind die heißesten Aktien?
Ja.
Also super spannend. Und ich verstehe auch, wie manche ihre Prognosen machen. Das ist
was? Cool. Okay.
Erzähl also, mal ein bisschen was darüber.
Es gibt so gewisse Muster, die man hier über Linien und Dreiecken einzeichnen, in den Kursverlauf einzeichnen. Ja. Und dann kann man daraus erkennen, wenn das da diese Linie überschreitet, dann wird es richtig hochgehen. Zum Beispiel so.
Du meinst Chartanalyse,
ne? Also da habe ich sehr, sehr viele Videos angeschaut.
Ich kann ganz kurz eine Sache sagen, oder wir können über eine Sache reden, bevor wir auf GameStop, AMC und den anderen Aktien eingehen. Ich habe jetzt in der Vergangenheit in den Streams bei mir und auch in Foren ganz oft die Frage gestellt bekommen, mit welcher App oder über welche Plattform wird denn überhaupt gehandelt? Mhm. Habt ihr da Empfehlungen? Darüber können wir jetzt gleich mal ganz gerne drüber sprechen, weil das meiner Meinung nach ein Thema ist, das unfassbar interessant ist, weil immer mehr Menschen, und da habe ich mir auch Interviews angeschaut, wo dann so Analysten befragt wurden von Media, die dann richtig pisst waren, weil sie nicht die Antworten bekommen haben, die sie sich gewünscht haben. Nämlich, dass das arme Volk jetzt gerade aktuell den Markt umkrempelt so ein bisschen. Kann ich gleich mal auf einen Interview verweisen. Können wir gleich in Ruhe drüber reden. Ich persönlich habe mit Trade Republic angefangen. Ich glaube, Chung ist auch bei Trade Republic.
Ja, das bin ich.
Ja, Jan jetzt auch. Ja. Und ich glaube, Chung ist von unserer Gruppe zumindest der Einzige, der nicht bei Trade Republic ist, richtig?
Jens,
ja, sorry.
Das ist richtig. Ich bin bei Revolut.
Revolut, genau. Mhm. Revolut ist aber, glaube ich, eigentlich dafür gedacht, um damit Kryptowährungen zu handeln, oder?
Nee, das ist eigentlich gedacht, um damit ein Kreditkartenkonto zu führen.
Ah.
Das macht's eigentlich. Und dann gibt es noch Möglichkeiten darüber, Kryptowährungen, Aktien und ich glaube Gold und Silber als
Edelmetalle, Rohstoffe, ja.
Mhm. Ja. Okay, das ist sehr interessant. Ich kann jedem erstmal so wirklich aus der Erfahrung heraus sagen, Trade Republic ist zwar ein Startup, aber ich muss wirklich sagen, Trade Republic macht an sich einen guten Job. Wir hatten jetzt schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es da so ein paar Schwierigkeiten gab, dass man nicht verkaufen konnte, dass auch ich an dem einen Tag eigentlich über Trade Republic verkaufen wollte, um gute Gewinne mitzunehmen. Mhm. Das wären ungefähr 20% meines Depotwertes gewesen. Okay. Als ich handeln konnte, war ich bei minus 10. Deswegen war ich ein bisschen sauer und habe auch eine sehr, sehr bittere Mail geschrieben und werde auch meinen Anwalt hinzuziehen, um Trade Republic auf den Verlust zu verklagen, den ich hatte. Das sollte übrigens jeder zumindest probieren, weil bei Robinhood wird das gerade probiert und mal schauen, in welche Richtung. Also am Ende kann es auch einfach ein Nein geben, aber versuchen kann man es ja. Den Verlust kann man beweisen. Ich habe Screenshots gemacht. Mal sehen.
Jedoch glaube ich, dass bei Robinhood die Situation einfach noch extremer ist mit der Phase von GameStop und AMC-Aktien. Weil die haben ja aktiv Aktienkäufe limitiert.
Genau, richtig. Das ist vollkommen korrekt. Also da gebe ich dir recht. Bei Trade Republic war es ja so, dass Lang und Schwarz ausgefallen ist. Das ist die Plattform, über die gehandelt wird. Und Tradegate sollte die Ersatzplattform sein. Aber die hat auch nicht funktioniert. Das heißt, normalerweise wolltest du eigentlich eine Aktie verkaufen, weil, wie gesagt, es war ein super guter Tag, ein super grüner Tag. Aber du konntest halt per se nichts tun. Du konntest weder kaufen noch verkaufen. Und das liegt eigentlich an der Infrastruktur von Trade Republic und natürlich auch von den Marktplätzen. Jedenfalls kann man oder gibt es aktuell zwei große Plattformen, über die vor allem Anfänger handeln oder Neueinsteiger, wie ich sie lieber nenne, die halt einfach ein bisschen schauen wollen, wie der Markt so funktioniert. Und das ist zum einen halt Trade Republic und zum anderen Scalable Trading. Ruhe ich gleich nochmal ganz in Ruhe aus. Scalable ist auch an sich ganz gut. Man hat geringe Kosten, Trade Republic ebenso. Und dann gibt es halt noch so die Standardbroker wie Smartbroker beispielsweise, die es zwar ermöglichen, noch mehr Aktien und mehr Fonds zu kaufen. Du kannst auch Trading-Stop-Losses nutzen, aber du bist halt an den PC gebunden und du brauchst immer ein Zweitgerät, um deine Aktionen auf der Plattform zu autorisieren. Das geht mir persönlich halt ein bisschen gegen den Strich, weil ich mag das nicht, die ganze Zeit immer einen Barcode abzuscannen, wenn ich eine Aktie kaufen oder verkaufen möchte. Mhm. Jedenfalls sind das so die beiden, die ich euch erstmal empfehlen würde, wenn ihr anfangen wollt. Aber um jetzt auf GameStop und AMC zurückzukommen, erzählt mir doch mal aus eurer Sicht, weil das kann ich gleich danach im Anschluss gerne machen, wie ihr die Woche rund um AMC und GameStop so empfunden habt.
Schmerzhaft. es ging ja, wir haben ja extra diese WhatsApp-Gruppe eröffnet, um uns über das
wie
Thema...
Wie heißt die denn?
Ja. Ich weiß nicht, wie man das S ausspricht. Das ist so ein
Stank.
Bisschen... Stonk. Okay, wie Steinke. Und es ist halt, es war so, dass ich die ganze Zeit verkaufen wollte, aber ihr die ganze Zeit geschrieben habt, hodel.
Ja. Yeah.
weil ich halt selber gedacht habe, okay, das ist ja schon so eine Utopie zu glauben, jeder Mensch wird halten und nicht verkaufen, weil er es rein aus Überzeugung macht. Und ich habe mir zu meinem Teil gedacht, okay, ein Großteil wird die Aktien gekauft haben, weil er denkt, er kann einen kleinen Gewinn mitnehmen. Dann kriegt die Frau das mit. Der Mann hat auf einmal das angesparte Geld fürs neue Auto, was jetzt bald fürs neue Kind gebraucht wird, einfach mal in AMC oder GME gesteckt und verliert es gerade ganz hart. Und die sagt, du ziehst das sofort raus, bevor wir alles verlieren. Und das war eher so die Realität, die ich hatte. Und halt gedacht habe, okay, gut, komm, jetzt, ich habe 50% knapp verloren, das ist mir jetzt egal. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel reingepackt. Ich habe 100 Euro reingepackt. Das ist nicht viel. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro verliere, ja, okay, gut. Wie einmal schön im Restaurant essen gehen mit ein paar Freunden. Nur halt, dass ich am Ende eher was verliere, als was gewinne. Aber dann hattest du auch, Angelo, so krass viel Sachen erklärt und erzählt, von denen ich nichts wusste. Die ja genau quasi das den Leuten signalisieren soll. Diese Manipulation, damit die Leute eben denken, sie stürzt ab und dass sie billig verkaufen. Ja. Und deswegen, auf der einen Seite, weil ich nicht so übertrieben viel Geld verliere, gucke ich mir das jetzt entspannt an, wie mein Depot schön bergab geht. Tag ein, Tag aus. Und dann wache ich morgens immer auf, dann geht's morgens immer wieder hoch. Heute war ein richtig schöner Peak. Und dann geht's wieder bergab den Rest des Tages.
Deswegen. Wir haben richtig viel Plus gemacht. Ich habe vorhin gestreamt gehabt. Wir nehmen die Folge ja gerade am 5. Februar auf. Mhm. Und ich war dann irgendwann, ich glaube gegen 17 Uhr oder sowas, war ich fertig. Jedenfalls hat die US-Börse geöffnet und auf einmal waren wir bei GameStop bei 60% im Plus. Und dann dachte ich mir, wow, es ist jetzt der Moment gekommen. Und ich glaube, das war ein eigentlicher Hype, der wieder durch die Reddit-Gruppen und durch andere Menschen herbeigeführt wurde. Das heißt, es war von uns heraus, also intrinsisch an der Stelle. Und nicht, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass irgendwie ein Squeeze passiert und wir jetzt alle super, super viel Geld verdienen, sondern es war wirklich an der Stelle einfach eine Sache, die von selbst ins Rollen gekommen ist. Das Lustige war, ich bin am Morgen heute aufgewacht und bin wieder ins Reddit-Forum gegangen. Und Da gab es halt einfach einen, der gesagt hat, Leute, ich habe hier einen Screenshot, heute geht GameStop nach oben, ich kaufe nachher für 200.000 Dollar. Oh. kaufe ich neue Aktien. Und er hat es auch wirklich getan, er hat es auch dokumentiert. Und dann die Leute so, ja, was ist los bei dir? Er so, ja, ihr kennt doch meine YOLO-Moves. Also er möchte sich da definitiv nicht lumpen lassen. Er möchte gerne bekannt dafür werden, dass er einfach rein YOLOt. Wow. Das fand ich super lustig. Richtig krass. Und dann ging eigentlich auch wieder alles bergab. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, weil ich glaube, ein bisschen mehr wissen jetzt zu wissen, als beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben. Ich will noch mal ganz kurz erklären, was das eigentliche Problem gerade ist. GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia. Das sind alles Firmen, denen es wirtschaftlich schlecht ging. Und Hedgefonds haben darauf gewettet, dass diese Aktien abstürzen. Das heißt, du leihst dir eine Aktie und kaufst sie später wieder. Und die Differenz, also es geht eben nicht nur danach, dass du auf steigende Kurse wettest, sondern auch auf fallende Kurse. Und das machen die Hedgefonds. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr belesen. Das ist wohl auch sehr wichtig, um den Markt zu bereinigen. Also es hat eine Daseinsberechtigung, dass es diese Shorten gibt. Also das ist jetzt keine Sache, also damit werden Hedgefonds immer noch reicher, als sie ohnehin schon sind. Und das ist auch eine eher schlechte Umverteilung. Aber es soll wohl für die Wirtschaft an sich einen positiven Effekt haben. Mhm. Also das ist
für die reichen Wirtschaftler hat es.
Vor allem für die sehr reichen Menschen, aber hat das sehr, sehr viele Vorteile.
Wollen wir einen Hedgefonds gründen?
Finde ich gut. Jedenfalls geht es darum, dass durch Reddit und durch andere Plattformen auf einmal ganz viele Aktien davon gekauft wurden. Wir hatten es letztens in einem vergangenen Podcast schon ein bisschen thematisiert. Und wir stehen jetzt an einem Punkt am 5. Februar, dass die Hedgefonds jeden Tag circa 443 Millionen US-Dollar Zinsen zahlen auf die Aktien, die sie nicht zurückkaufen. 443 Millionen pro Tag. Und sie könnten rein theoretisch jetzt ganz viele Aktien kaufen, dann würde der sogenannte Squeeze passieren. Und da gibt es halt einige Experten, die behaupten, dass eine AMC-Aktie, die gerade aktuell bei irgendwie 6 Euro liegt oder so, 5, 6 Euro, dass die auf über 100 Euro klettern könnte und GameStop könnte auf über 1000 Euro klettern. Und das wäre auch gar nicht schlimm, dass wir dann irgendwie alle verkaufen wollen, weil wir verkaufen nicht untereinander. Ne? Also wenn jetzt Jens eine Aktie kauft von Xiaomi zum Beispiel, verkaufe ich sie vielleicht ihm gerade an der Stelle. Das heißt, wir handeln untereinander. Am Ende des Tages müssen die Hedgefonds unsere Aktien kaufen. Und wir reden davon sehr, sehr viel Millionen von Shares von GameStop und von AMC. Und sie machen uns das nicht leicht. Das heißt, es gibt die sogenannten Short Attacks. Und von denen habt ihr bestimmt auch schon gehört.
Da wird dann untereinander gehandelt, solange zu einem sehr günstigen Preis. Solange bis der Markt sagt, oh, das ist ja ein günstiger Wert dieser Aktie. Wir korrigieren mal den aktuellen Kurs. Der fällt dann nach unten. Bis er auf dem Wert ist, den die Hedgefonds, die untereinander handeln, angemessen finden. Und dann denken alle, oh mein Gott, ich verliere gerade Geld, so wie das auch der gute Jan heute erzählt hat. Und die verkaufen dann auch zu dem Wert. Und dann haben sie die Aktien zu einem günstigen Preis wieder zurückgekauft.
Genau.
Was für ein Assipack.
Vor allem, es gibt die sogenannte SSR-Regel. Das heißt, du darfst, wenn eine Aktie in einem Tag geschortet wird, und du 10% Minus hast, darf sie den nächsten Tag nicht mehr geschortet werden. Oh. Aber es gibt unfassbar viele Ausnahmen. Oh. Und alle Hedgefonds kennen diese Ausnahmen. Und das Interessante ist, es gibt ja sowas wie Pre-Market und Aftermarket. Es gibt ja so Börsenzeiten. Und wenn zum Beispiel die US-Börse schließt, gibt es noch eine Stunde Post-Market. Das heißt, da kann auch immer noch der Kurs steigen oder fallen. Und wir in Deutschland sind sozusagen die Ersten, die eröffnen. Und wir sehen dann auch die Veränderungen bei uns. Das heißt, wenn ihr um 37 zum Beispiel bei Trade Republic reingeht, seht ihr schon, da ist irgendwie GameStop über Nacht 6% haben sie plus gemacht zum Beispiel. Jedenfalls ist ja da das Handelsvolumen sehr gering im Post- und Pre-Market, weil ja so ein Otto-Normalverbraucher, / normaler Privatanleger da nicht handeln kann, oftmals. Ja. Und da funktionieren diese Short-Tags besonders gut. Das heißt, man macht dann im Postmarket nochmal 10%. Das heißt, die Hedgefonds verkaufen sich gegenseitig und kaufen sich gegenseitig die Shares ab, sodass der Algorithmus denkt, dass der Kurs sinkt. Und das ist illegal, aber es tut halt auch niemand was. Also, ich habe mich da nochmal echt intensiver belesen und es ist illegal, das, was sie tun. Aber es meldet sich niemand zu Wort, um auch nur irgendetwas dagegen zu tun.
Die haben anscheinend eine sehr finanzstarke Lobby. Ne?
Ja, das ist wohl wahr. Und deswegen kann man es, glaube ich, ganz gut damit zusammenfassen, dass wir gerade bluten, wir gerade unser hart verdientes Geld in diese Aktien gesteckt haben, um eigentlich aus Prinzip mittlerweile zu halten, bis das Schiff untergeht. Also ich glaube, viele sind mittlerweile so weit im Minus, dass sie sich denken, ob ich jetzt mein Geld wiederbekomme oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber 443 Millionen dafür, dass sie uns echt abziehen pro Tag an Zinsen, ist eigentlich gar keine schlechte Summe.
Naja, oder du machst es halt so, wie wir es gemacht haben und stellst halt dein Limit ein. Ich glaube, ich bin bei 11,80 Euro eingestiegen in AMC und hab ein Limit von 100 eingestellt. Das heißt also, ich mach, 900%? Oder wie viel sind das dann?
Oh ja.
Das heißt, entweder ich verliere alles oder ich gehe so viel raus, dass ihr nächste Woche alle eine Kiste Champagner vor der Tür habt. Das ist halt
finde ich fantastisch.
Deswegen, also entweder, also untergehen mit allem, Katze und Maus und Hund und keine Ahnung, wie das Sprichwort heißt, oder man geht halt als richtig fetter Sieger raus. So. Ja. Alles dazwischen, also das, egal.
Das ist ja auch gerade aktuell teilweise eine Prinzipsache. Also viele hodeln einfach aus Prinzip, weil so eine krasse Manipulation betrieben wird. Und weil ich glaube, die Zinsen mit paar hundert Millionen sind ja auch nicht so schlecht, ne, dass die da zahlen müssen. Also die werden schon gepunished und das tut, ich weiß nicht, das tut den Hedgefonds wahrscheinlich minimal weh, sonst würden sie halt mal irgendwie was machen.
Also
es ist trotzdem viel Geld.
Also es gibt einige Hedgefonds, die jetzt wohl schon über die Hälfte ihres gesamten Wertes schon verloren haben durch die ganze Aktion. Also es könnte auch Hedgefonds geben, die pleite gehen daran gerade.
Autschi.
Also die Masse an Personen werden sehr wahrscheinlich einen längeren Atem haben als der Hedgefonds, weil der hat irgendwann kein Geld mehr.
Genau.
Die
können ein halbes Jahr halten.
Ich kann auch ein ganzes Jahr da drin liegen lassen, weil da habe ich das geringste Problem mit.
Ja.
Am Ende ist es jetzt nicht so viel investiert wie ihr.
Irgendwann musst du nur rausgehen, damit du die Verluste gegenrechnen kannst, gegen deine Gewinne, um weniger Steuern zu zahlen.
Ja,
also es gibt halt ein realistisches Ende. Ich glaube, bei einem Dollar pro Aktie gehe ich auch raus. Aber dann wahrscheinlich erst so in Minimum 5 Wochen, 6 Wochen.
Dazu muss ich eine Sache noch sagen, weil ich habe mich genau mit dieser Sache auch beschäftigt. Also meine Verlobte kam dann noch irgendwann und hat so gesagt, sag mal, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Da habe ich gesagt, ich glaube, dass der Zug abgefahren ist, um jetzt irgendetwas noch ändern zu wollen, schrägstrich zu können, weil ich werde jetzt, also ich glaube, ich bin mit GameStop 60% im Minus und mit AMC auch irgendwie 60% oder so. Klar sind da noch 40% offen, die man auch nochmal on top verlieren kann, gar keine Frage. Aber ich persönlich denke mir, und da habe ich jetzt mittlerweile schon sehr viel gelesen, dadurch, dass wir so viel in AMC investiert haben, sind die nicht mehr bankrott. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir was Gutes getan haben, aber wir haben Arbeitsplätze gerettet an der Stelle. Weil in dem Moment, weil die haben sich jetzt nämlich Gedanken gemacht, die haben gesagt, okay, wir haben jetzt so viel Geld durch diese ganze Geschichte bekommen und die Impfstoffe sind auf dem Weg, die Menschen werden geimpft, wir werden im Sommer wieder aufmachen. Und es gibt schon die ersten.
Ich muss auch kurz anmerken, dass AMC eine Kinomarktkette ist.
Genau,
Kinokette.
Sowas wie Sinister hier in Berlin, in Deutschland.
Genau. Ja. Korrekt. Und die ersten Analysten haben jetzt gesagt, dass sie die Aktie auf $25 schätzen.
Also demnach, wenn alles wieder läuft und alles wieder auf hat, wird der Aktienkurs ja wieder steigen. Und der ist über dem Wert, als den wir eingekauft haben. Zumindest bei AMC.
Richtig. Und deswegen denke ich mir persönlich, alright, genauso wie du gerade gesagt hast, ich glaube, am Ende des Tages sind wir diejenigen, die den längeren Atem haben, weil wir eh schon super viel verloren haben. Was ich aber ziemlich krass finde, ist, dass die einfach, sie könnten ja auszahlen. Sie könnten ja sagen, wir kaufen jetzt die Aktien und dann haben wir halt 1.000, 2.300% an einem Tag. Und sie würden damit Milliarden Verluste machen. Aber so, jetzt verlieren sie ja auch Geld. Ich glaube, denen geht es ums Prinzip, dass sie sich, also ihr habt vielleicht Videos gesehen, wie sich die Hedgefondsmanager aufgeregt haben, wie sie da im Büro sitzen und wo der eine gefühlt seinen Stuhl durch die
Wohnung. Der Pöbel jetzt mit.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, die haben ein Problem damit, uns reich zu machen. Also ich glaube wirklich, dass das ein Problem ist. Die möchten nicht, dass das arme Volk gewinnt. Das möchten sie nicht.
Na, die wollen halt nicht, dass im Internet auf Reddit die Meldungen auftauchen, Aktie wurde zu, GME wurde zu $1,000 verkauft.
Ja.
Ja. Weil die Leute dann noch eher halten. Weil sie dann denken, okay, gut, das funktioniert wirklich. Und dann ist halt, wenn sie am Ende so oder so Geld verlieren, dann ist das für die, was halt das kalkulierbare Risiko ist. Also, wo sie am Ende sagen, okay, -100, -150%. So. Und ansonsten, so ein Hedgefondsmanager hat doch eh fürs Ende seines Lebens ausgesorgt. Wenn der von heute auf morgen pleite geht, hat er trotzdem noch seine 3 Yachten.
Kommt drauf an, wie viele Yachten er noch kaufen will. Wenn sein Plan ist, 100 Yachten zu besitzen, dann zerstören wir gerade seinen Traum.
Ja, jedes Jahr kommt ja eine neue Yacht raus. Hast du die Yacht-Kollektion nicht gesehen?
Oh, das gefällt mir. Ist das nicht bei asiatischen Winkelkatzen so, dass du immer eine größere kaufen musst? Nee, und das ist halt bei Yachten genauso. Die nächste muss immer eine Stufe größer sein als die davor. Sonst bringt es kein Glück.
Immer besser.
Neu ist immer besser.
Ja, genau.
Apropos neu. Ich habe mir mal eine neue Serie angesehen. Und zwar Alice in Borderland.
Oh yeah.
Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat die ganze Zeit damit genervt, dass ich mir diese olle neue Serie anschauen soll. Gibt es ganz frisch auf Netflix?
Ich muss anmerken, ich habe es letztes Jahr gesagt und ich wurde einfach nur ignoriert. Aber jetzt, wo Angelo ist, ne?
Nein, wirklich?
Hört sich der Jens das an und schaut sich das an. Ne?
Du hast es über Weihnachten geguckt, oder?
Ja.
Ach, jetzt weiß ich wieder.
Alice in Borderland. Gibt's auf Netflix. Hatte Chung jetzt schon erwähnt. Okay, es ist mir egal. Ich habe es jetzt erst geguckt. Wie soll ich das sagen? Es ist eine Manga-Anime-Adaption. Also man kann es entweder lesen oder als Anime schauen. Und das wusste ich vorher nicht. Das heißt, ich habe nichts von der Serie gewusst, außer das, was ihr irgendwann mal grob erzählt hattet. Und ich mache die Serie an. Ich habe sie in die ersten 5 Folgen, glaube ich, im Stück gesehen oder die ersten 4 Folgen. Und mache sie an und denke, das sieht aus wie ein Anime. Krass. Also das sind ja Stills, also kurze, stille Momente, Szenen, die so platziert sind, als wäre das gezeichnet, sähe das bestimmt total geil aus.
Ja.
Und dann hast du auch Tokio gehabt, das heißt, du hast so eine detailverliebte Stadt gehabt mit überall Flyern und Werbetafeln und sieht alles halt anime-technisch total geil aus, aber ist halt in echt. Mit dem Nachteil, und das zieht sich dann auch durch die komplette Serie, finde ich, dass es in echt immer ein bisschen cringy wirkt, wenn man Anime-Stile übernimmt. Und das ist dieses sich angucken, zurückgucken, nochmal angucken, die Arme hochreißen und dann weiterrennen. Und das ist alles immer dieses immer so Overacting und übertrieben. Und ich verstehe, woher es kommt. Und ich glaube, ich werde mir den Anime auch nochmal reinziehen.
Ja, verstehe.
Zur Serie selbst. Ich war komplett überrascht. Die ersten 2 Episoden waren so, ja, okay, wo führt das jetzt hin? Die 3. Episode hat eine ganze Menge gerettet, weil ich nicht wusste, ob ich das wirklich weitergucken will. Und die 3. hat einen Plot, nicht Twist, aber eine Plot-Entscheidung, die ich sehr, sehr, sehr mag.
Mhm.
Die sehr krass ist, bei der ich mit einem offenen Mund da saß. Und danach.
Wo spielte die 3. Folge nochmal ab? Nur damit ich es recallen kann im Kopf. Ich hab's ja letztes
Jahr gesehen. Da ist so eine Art Garten, in der ein Rätsel stattfindet.
Okay.
Mehr brauche ich da gar nicht sagen.
Jo. Ja.
Und das danach, ich hab gedacht, danach geht's genauso weiter und war mir nicht sicher, wird das jetzt. Wird das so eine Art Weekly Monster, ne? Es gibt ja so einen Stil von Serien, die jede Woche ein bestimmtes Monster abarbeiten und dann ist so eine kleine Story, die nebenbei abläuft, so ein großer roter Faden, der über die ganze Staffel dann läuft. Und ich hatte schon Angst, dass das hier genauso läuft. Wird aber zum Ende der Staffel schon ein bisschen konsequenter. Es ändert sich ein bisschen was und dieser rote Faden wird dann. Also das, was sonst der Hauptinhalt der Episode war, wird dann dieser rote Faden, der sich durchzieht. Und drumherum passiert ganz viel. Das ist eine ganz gute Entwicklung gewesen.
Ja.
Aber ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Es wird eine 2. Staffel geben. Und ich will eigentlich bin ich jetzt schon so neugierig. Ich will gar nicht mehr die Realadaption sehen. Ich will jetzt den kompletten Anime gucken.
Ja, absolut.
Das haben sie ganz gut hinbekommen.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Meine Frau und ich, wir haben uns immer ein Späßchen gemacht. Finde die Analogien zu einigen Anime-Charakteren.
Ja.
Ich glaube, Folge 2 gab es ja diesen weißhaarigen.
Ja,
da dachte ich sofort, Kai aus Beyblade zum Beispiel. So,
ja, total.
Der coole Typ.
Ja, das stimmt.
Ich hab da Freundin währenddessen, Entschuldigung, ich unterbreche, da habe ich auch einen Screenshot geschickt, meinte, also ein Foto gemacht von der Szene und meinte, wie Anime soll der Charakter werden? Ja. Und das Bild von dem. Yes.
Also, ich fand die Serie anfangs irgendwo interessant. Hatte mich zwischenzeitlich auch verloren, aber die visuelle Erzählweise war schon irgendwo spannend, fand ich.
Ja, absolut.
Hat auch mal was Neues angeregt. Also auch in mir, da ich ja selber als Kameramann arbeite, hat es auch wahrscheinlich auf lange Sicht so ein bisschen meine Arbeit beeinflussen können. So, ich wollte schon immer mal eine Webserie produzieren, was noch in Planung ist und geschrieben wird, was halt trotzdem versucht, so ein bisschen den Anime-Style aufzugreifen. Nur halt richtig konsequent, also wirklich so überzogen wie, kennt ihr den YouTube-Kanal Corridor Digital? Die haben ja auch einige Kurzfilme in Anime-Style gemacht, so von mir, Fidget Spinner in Anime-Style. Und da haben die halt, die machen ja super viel VFX und so in die Richtung würde ich gern was erzählen. Weil ich glaube, das kann ziemlich cool sein und das ist dann auch ein bisschen konsequenter. Aber da hat Jens auch absolut recht. Alles, was so, ich würde mal abstempeln würde, Live-Action-Richtung geht, wirkt sehr, sehr schnell cringy. Bestes Beispiel, Dragon Ball Z, der Film.
Ja, gut.
Oh.
Genau die Reaktion.
Oh.
Aber was am besten noch ganz
Dragon
gut
Ball
geklappt,
Z, der Film, Dragon Ball ist nicht passiert.
Dragon Ball nicht. Wollt ihr vielleicht ganz kurz noch erzählen, worum es überhaupt in der Serie geht, Jungs?
Nee, Tatsache nicht.
Ich würde gerne kurz noch einen Punkt kommen. Aber es gibt auch Juwelen, die halbwegs gut funktionieren, aber zu kurz erzählt werden. Zum Beispiel Ghost in the Shell.
Oh ja.
Da gab's eine richtige Verfilmung, ne, zu, oder?
Ja, genau, mit Scarlett Johansson.
Ach ja, stimmt. Lohnt sich der Film? Weil ich habe den tatsächlich nicht gesehen.
Wenn du den Anime magst, und auch riesiger Fan
von bist,
dann eher
dann guckst
weniger,
du den
wenn
Anime.
Du es nicht kennst, wenn du es nicht kennst und dich ein bisschen begeistern möchtest in diese Welt, dann ist das schon ein guter Starter.
Ja?
Ja. Aber der Anime ist halt einfach mindblown und Steven Spielberg wird ja Akira produzieren. Akira ist auch ein amazing Anime.
Ich hab den letztes Jahr gesehen, das allererste Mal. Und der kann, also man merkt, dass er in die Jahre gekommen ist, dass er ein bisschen was auf dem Buckel hat, ne? Aber was der an Detailgrad und an Grundqualität zu der Zeit geboten hat, wo du plötzlich die Grundlage für so viele Filmszenen, Comic-Szenen, Anime-Szenen, für so viele andere Sachen plötzlich erkennst und denkst, oh, daher kommt das. Ja. Also allein als Kulturgut lohnt sich das auf jeden Fall noch mal Akira zu schauen. Lief, glaube ich, auf Netflix.
Ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, aber kann man ja nachschauen. So, jetzt kann sie wieder weitermachen, Angelo.
Ich weiß nicht, meint ihr, wenn man erklärt, worum es in Alice in Borderland geht, dass man in jedem Fall spoilert? Also selbst wenn man die erste Folge beschreibt?
Du hattest sie beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen hatten, ganz grob angerissen.
Meinst du, das reicht für die Leute?
Das reicht. Ja, okay. Weil es tut nicht weh, sich die erste Folge anzuschauen.
Ja, das stimmt.
Und wenn man dann sagt, also nach 20 Minuten schon merkt, oh, ich glaube, der Stil ist mir too much, dann wird das auch nicht besser. Wenn man sagt, ich kann mich damit arrangieren, dann wird dich die Story abholen und du guckst eh weiter.
Wobei ich sagen muss, die Folge 3 und 4 waren die stärksten, die mich auch dazu geführt haben, dass ich am Ende weitergeguckt habe. Deswegen würde ich sagen, genau wie du auch gesagt hast, Jens, ich glaube, ich würde sagen, die ersten 3 Folgen schauen, weil man dann keine Ahnung hat, wie es weitergeht und man entweder hat man dann Bock drauf, mehr zu sehen oder halt nicht. So. Aber ich fand den Turnaround fand ich halt an der Stelle echt unfassbar gut. Also das haben sie sehr gut gelöst. Das Ende fand ich hilarious. Ich habe mir nur gedacht, so, ist jetzt nicht euer Ernst? Ist das die letzte Folge jetzt? Und dann, war die letzte Folge. Ich so, are you kidding me? So, also ich will weiter gucken, auf jeden
Fall.
Also
back to meiner Analogie, die ich mal gesagt habe in einer Folge davor. Man muss sich 3 Folgen anschauen und dann kann man entscheiden. So kommen wir zum nächsten Punkt. WandaVision. Ich habe endlich die 3. Folge angeschaut.
Ach, endlich.
Und dachte mir, Oh. Aha. Nachdem ich erstmal die ersten zwei Folgen gehatet habe von WandaVision.
Ja, aber ja, zu, mal. So zu Recht. Das war ein bisschen nervig, dass sie das so in die Länge gezogen haben. Aber die gehen ja auch nur so 20 Minuten. Das heißt, in einem Film wären das die ersten 40 Minuten gewesen, in der ein Setting aufgebaut wird und der, in der du die ganze Zeit wie so eine Puppet-Figur als Zuschauer durch diese Geschichte gezogen wirst. Und du hast keine Ahnung, was soll denn das jetzt alles? Außer, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, du bist so ein Hardcore-Marvel-Fan. Dann siehst du überall Zeichen. Die ganze Zeit, in jeder Szene, siehst du Zeichen. Mach weiter. Du hast drei Folgen jetzt gesehen?
Ja, ich habe jetzt mittlerweile hier am 5. Februar sind 5 Folgen raus. Ich habe die alle heute mir angeschaut. Natürlich vorbereitend für unsere Podcast-Aufnahme. Und ich war wirklich so, die ersten 2 Folgen, kicken mich nicht. Und ja, okay, gucke ich für die Podcast-Folge. Und dann so, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe für quasi Podcast und ich habe ja parallel ab und zu geschrieben so. Und so nach dem Motto, that makes sense. Now we're talking. Also, die 3. Folge hat sehr viel Interesse geregt. Und ich habe auch direkt geschrieben, oh, finally, CinemaScope. Ja.
Aber ich fand's krass. Mir ist es, ich hab nämlich auch heute alle 5 Folgen mir angeguckt. Und erst als kurz bevor sie von 4:3 auf CinemaScope gehen, ist mir kurz wieder aufgefallen, dass sie in 4:3 sind. Das habe ich total ausgeblendet und habe fast das Gefühl, man könnte mal wieder eine Serie in 4:3 drehen. Dauerhaft. Das ist echt interessant. Nein, mit der modernen Bildqualität ist das vollkommen in Ordnung.
Ich finde es das sah schon qualitativ wirklich gut aus, ja.
Das wurde auch auf Large-Format gedreht, also weswegen du auch so eine schöne Hintergrundunschärfe hast. Okay. Das war super bookalicious.
Angelo hat ja jetzt noch nichts davon gesehen. Das heißt, würden wir jetzt ins Detail gehen, dann würden wir spoilern.
Ich habe die ersten 2 gesehen.
Ja, genau, weil die an einem Tag rauskamen, ne? Genau. Ja, aber die verraten halt gar nichts. Nee, also die
überhaupt.
Machen die ganze Zeit nur so, ha?
Ha? Aber vielleicht ist das genau die Sache. Also, wir können ja unseren Zuhörern die Chance geben, bis zur nächsten Woche aufzuholen. Ich werde auch aufholen.
Ja.
Und dann haben wir wieder eine weitere Folge, um darüber zu sprechen, sozusagen. Aber ihr könnt ja vielleicht einen Ausblick geben, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Glaubt ihr, ihr bekommt das hin, ohne zu viel vorwegzunehmen?
Ja.
Also die ersten 2 Folgen sind halt sehr langatmig, sehr weird.
Ja.
Also wirklich sehr langsam erzählt. Du denkst dir so, WTF, was passiert hier? Was gucke ich mir hier an? Ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie einige beschrieben haben, aber unterhaltsam war es jetzt. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Aber genau. Ja, ich wollte jetzt. Also, es hat mich nicht unterhalten. Es war halt komisch.
Also, du hast halt in 2,5 Stunden alle 5 Folgen durch. Das heißt also, selbst wenn du 2 langatmige Folgen am Anfang hast, du verlierst nicht viel Zeit. Gib der Serie die Chance. Und ich finde sie auch. Also, mir hat das zum Beispiel unglaublich geholfen, dass ihr gesagt habt, die ersten 2 Folgen sind sehr langatmig, weil dann konnte ich es mir heute angucken und dachte so, okay, ich weiß, es wird besser. Ich weiß, es wird anders. Und ich weiß, es hat irgendwas mit der Story zu tun. Und ich mag manchmal Serien oder Filme gar nicht, die am Anfang einen so reinschmeißen und alle sich im Raum fragen, was haben wir alle verpasst? Welche Storyline haben wir irgendwie vergessen aus den letzten Folgen? Haben wir Folgen übersprungen? Mhm. Weil du wirst reingeworfen und dann erst in der Folge ergibt sich dann alles aus dem Anfang. Deswegen mag ich so Serien manchmal, die einem dann in Ruhe anfangen, alles erklären. Und es wird wieder aufgenommen, was am Anfang passiert. Ja. Ohne zu viel dazu zu sagen. Es wird wieder aufgenommen und es hat einen Sinn und es ist mega cool.
Also, um dich zu überzeugen von meiner Art und Weise, ich war ja anfangs skeptisch, hatte dann ab Folge 3 bis 5 viele Aha-Momente. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich will mehr sehen. Mhm. Überzeugt dich das?
Absolut, Alter. Auf jeden Fall. Also, ist es denn schon ein kleiner Hint, den man am Ende der 2. Folge sieht?
Ja, ja.
Was war der Hint am Ende der 2. Folge? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das war ein Hubschrauber, ne?
Ja.
Ja.
Also es ist ein kleiner Hint, definitiv. Du wirst merken, viele Verbindungen werden aufgebaut. Und du wirst Aha-Momente sehen und merken.
Sehr cool, okay. Sehr cool.
Ich muss noch mal mit dem guten Look von Nerd Factory reden, weil der muss denn, wenn die Serie einmal fertig ist, einmal ganz kurz in einem Video erklären, was da jetzt alles schon angeteasert wurde. Weil, wie gesagt, sehr viel mit Symbolik gearbeitet wird. Da laufen ja auch teilweise so Werbespots plötzlich in der Episode. Und die Werbespots haben eine Bedeutung. Diese fucking dummen Werbespots haben eine Bedeutung. Das muss ich mir vorstellen. Teilweise okay. Die Sachen, die sie tragen, die ja gar nicht, das hat ja überhaupt nichts mit Marvel und den letzten 10 Jahren zu tun. Doch, das haben sie. Teilweise zeigen sie Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Das ist so ein Brainfuck. Wenn das die Ankündigung ist, wie das Marvel Cinematic Universe ab jetzt wird, dann ist das ein, ehrlich gesagt, also die letzten 10 Jahre waren schon ein feuchter Traum für jeden Comic-Fan. Ab jetzt ist das ein pornöser Traum.
Oh yeah.
Es wird richtig geil. Und die Story, die erzählt wird, zumindest das, was man erahnt, ist eine Comic-Reihe, bei der die Darstellerin von Scarlet Witch meinte, ich wünschte, sie würden Comic-Reihe XY als nächstes machen. Glaube ich aber nicht, weil die Witch wäre dann schon ganz schön abfuckt.
Okay.
Okay.
Und man muss ja noch dazu sagen, dadurch, dass Disney ja jetzt auch Fox gekauft hat, haben sie ja auch wieder mehr Möglichkeiten, was gewisse Marvel-Sachen angeht, die vorher nicht gemacht werden konnten.
I see what you
jetzt
did there.
Jetzt freut sich. Oh,
yeah. I see what you did there. Ja. Ich würde aber weitergehen, nächstes Thema.
Ja, gerne.
Weil sonst muss ich weiterreden. Das
Red ruhig weiter.
Nee, es wurde jetzt Hardcore-Spoiler.
Ja, ich will Hardcore-Spoilern. Er möchte Hardcore-Spoilern. Also,
das willst du nicht.
Liebe Freunde der Sonne, nächste Folge wird's weitergehen mit WandaVision. Aber machen sogar mit Angelos Meinung.
Dann machen wir den Spoiler-Talk beim nächsten Podcast. Das heißt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, schaut euch gerne dann WandaVision an. Da gibt's dann zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, 6 Folgen dann schon, ne?
Mhm, genau.
So, Leute, ich habe Geld gespart. Ist das ein Thema, was euch interessiert?
Ja, auf jeden Fall.
Ich wollte noch über einen Film reden. Ich würde den Filmbereich vielleicht noch zumachen.
Ja, bleiben wir erstmal im Cinematic.
Okay, bleiben wir in dem Cinematic-Verse.
Ich habe erzählt, dass ich auf der Couch eingeschlafen bin heute, ne? Da.
Ja.
Ich hab mir vorher noch, weil ich Bock darauf hatte, Dragon Ball Super Broly angeguckt.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ich werde da nicht sehen. Es ist das absolut Beste, was man sich angucken kann, wenn man auch nur ein klitzekleines bisschen Dragon Ball Fan ist. Denn das ist auch wieder ein feuchter Traum für jeden Fan. Ich habe das damals.
Wo hast du den gesehen?
Ich habe die Blu-ray.
Ach, verdammt, du lebst nicht mehr in Berlin.
Und du solltest die Blu-ray auch gucken. Also, das ist eine Qualität, also ist leider nur Full HD, aber wenn man mal wieder Full HD in hoher Bitrate guckt, ist das schon atemberaubend gut.
Absolut.
Den Boxen auf jeden Fall.
So, ja, dann die Boxen dazu. Und ich habe natürlich hier das Teufelssetup, das habe ich entsprechend laut gemacht, weil ich habe das Ding im Kino gesehen damals und das hat mich zerstört, so gut war das. Ich habe das mit dem guten Robin Schweiger von Hooked Magazine geguckt und wir haben nur da gesessen.
Ja, geil. Ja.
Wir haben Tränen gelacht teilweise, weil die eine Sache kann ich spoilern. Das ist kein wirklicher Spoiler. Das ist eine Art, wie sie was zeigen und umsetzen. Also am Anfang wird so ein bisschen was erzählt. Grundstory, es wird ein bisschen was aufgebaut. Und ab der Hälfte des Filmes hast du eigentlich bloß noch Kampf. Bis zum Ende.
Cool. Schon mal gut?
Das ist sehr viel Kampf. Das ist sehr viel und sehr intens Kampf. Und ich würde dir empfehlen, dich sehr nah an den Fernseher ranzusetzen. Das ist großartig. und du hast dann so Szenen, wo dann zum Beispiel Son Goku gegen Broly kämpft. Und dann, typisch Son Goku, der fängt an so ein bisschen zu tänzeln, macht sich warm und bereitet sich vor und hey, und jetzt bin ich dran und da. Und dann hörst du geile Musik im Hintergrund und denkst dir so, das klingt ein bisschen wie bei Mortal Kombat oder Street Fighter, wenn so die Kämpfer ansagen und auf einmal hörst du im Hintergrund Son Goku! Mit so einer Stimme, als würde jemand den ansagen und dann ein Cut zu Broly. Broly! Und dann kämpfen die gegeneinander und du sagst, was passiert hier? Was ist das denn? Das ist das absolut Beste, was man sich angucken kann. Teilweise, also Dimensionen werden bekämpft. So.
Okay.
ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Das ist absolut großartig gewesen. Deswegen war ich nach dieser fantastischen Filmgeschichte so müde, dass ich erstmal schlafen musste.
Ja, ist auch exhausting, dieses ganze Rumgebrülle und Gekämpfe.
Atemberaubend, wirklich atemberaubend.
Hast du Workout nebenbei mitgemacht, oder?
Nein, ich war ja müde dann.
Also absolute Empfehlung.
Fan-Empfehlung auf jeden Fall. Ja, musst du gesehen haben.
Schön. Sehr gut.
Das ist super schade. Ich wollte es damals auch mit im Kino gucken, aber ich musste drehen und arbeiten.
Du arbeitest halt so viel, mein Freund. Ja.
Aber wenn wir schon über Dragon Ball reden, muss ich eine Sache noch ganz kurz loswerden. Ich finde es so schade, dass wir so ein großes Problem in Deutschland bezüglich Dragon Ball haben. Weil ich möchte einfach einen Streamingdienst haben, um alles zu rewatchen. Weil ich habe damals, ich habe nicht Dragon Ball Super geschaut. Ich habe Dragon Ball Z noch gesehen gehabt.
GT kannst du in die Tonne kloppen.
Ja, und danach war vorbei. Aber ich will einfach auf der Couch ganz entspannt einfach nur einen Fernseher anmachen und einfach nur wie bei Netflix, Amazon Prime, welcher Dienst auch immer, einfach nur meine Folgen runterschauen. Es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist, legal Dragon Ball zu schauen.
Ich bin da super gespannt, was Sony unter anderem mit Crunchyroll anstellen wird. Die haben ja letztes Jahr Crunchyroll gekauft. Und vielleicht kommt da ja noch was. Aber das wissen
Meinst
wir
du? Nicht. Ja, okay. Das wäre jetzt schon cool, ne? Weil, aber ihr versteht das, oder? Also, so.
Absolut.
Ich würde gerne echt bei Dragon Ball, so einfach nebenbei, wenn man irgendwie gerade mal eine Kreativpause braucht und einfach mal 20 Minuten eine Folge weggucken, die dann halt nebenbei einfach läuft, weil den Großteil kennt man ja schon. Aber ich würde halt gerne aufschließen wollen zu Dragon Ball Super, wisst ihr?
Oh, Dragon Ball Super ist auch.
Insane.
Die beste Reihe der ganzen Dragon Ball Geschichte, muss
Echt,
ich sagen.
Ja.
Wobei, ich fand ja auch die allererste Reihe auch sehr toll, weil das auch einfach wahrscheinlich für mich nostalgisch ist.
Ja. Aber das ist ja nicht mehr, es ist ja nicht mehr das, was es damals war. Also seit Dragon Ball Z haben die ja einen ganz klaren Weg aufgebaut.
Ja.
Und mit Dragon Ball GT ist ja auch nicht passiert, und davon mal ganz abgesehen. Bei Dragon Ball Super haben sie das verbessert, was sie bei Dragon Ball Z falsch gemacht haben. Deswegen gibt es ja von Dragon Ball Z auch einen Recut und eine Neuaufmachung, wo teilweise.
Kai?
Ja. Dragon Ball Kai, genau.
Wo sie einfach teilweise Sachen einfach verkürzt haben und dieses Elend, dieser Running Gag, wenn du einen Kampf bei Dragon Ball bei Dragon Ball Z guckst, bist du ungefähr ein Jahr gealtert.
Ja, aber wirklich.
Weil sie die ganze Zeit immer gegen den und dann guckt der nochmal und der guckt dann auf den und dann guckt der zu dem und der guckt der zu dem und es geht die ganze Zeit
so. Goku steht dann da, drei Folgen, Genki-Dama,
gib mir die Energie. Drei Episoden lang, werf das Ding doch einfach runter. Ja, und das haben sie verbessert bei Dragon Ball Super.
Also ich habe gesehen, das ist die zweite Staffel. Die zweite Staffel von Dragon Ball Super gibt es gerade sogar gratis bei Join.
Ah, echt?
Oh. Aber nur die zweite.
Hat Join sich die Rechte geholt?
Also ich weiß nicht, auf jeden Fall nur die zweite Staffel, Folge 1 bis 11. Ich weiß nicht, wie viel die zweite hat. Die gibt's gerade bei Join sogar gratis. Steht auf
Ist das Deutsch? Also mit Untertitel oder gedubbt?
Das ist eine gute Frage, das stand da jetzt nicht.
Ich würde mal behaupten, gedubbt, weil ProSieben hat sich anscheinend einige Rechte geholt. Ich habe auch letztens gesehen, dass ProSieben die Rechte an Captain Tsubasa hat.
Oh, okay. Auch das ist interessant.
Die tollen
Rechte. Ja, es war einfach eine schöne Zeit damals. Ja, deswegen würde ich gerne noch ein bisschen was rewatchen. Die alten Zeiten wegen auch. Wisst ihr? Also.
Ich glaube, die zweite Staffel von Dragon Ball Super, das war die mit dem. Die ist sehr gut. Die ist wirklich sehr gut. Ich glaube, die ist sogar fast besser als die dritte Staffel von Super. Das ist ja die letzte, die jetzt gelaufen ist. Da gibt es mal wieder einen großen Wettstreit, möchte ich sagen. In der zweiten Staffel gibt es einen Gegner, der der Schlimmste bisher ist, wie ich finde.
Ja.
Der Allerschlimmste. Ja. Schlimm. Und davor geht es um diese God of Destruction-Geschichte, die auch im ganzen Film abgefertigt wurde.
Ja. Wisst ihr, was wir machen können? Ich weiß, dass bei mir, bei meinen Zuschauern in den Livestreams sehr, sehr viele Menschen Anime-Fans sind. Wollen wir bei dieser Podcast-Folge mal einen kleinen Shoutout rausgeben, dass uns mal alle Zuschauer bzw. Zuhörer uns mal schreiben, was ihr Lieblings-Anime ist und wir dann mal zum nächsten Mal eine 100%ige Anime-Folge machen und darüber reden, was wir auch cool finden Und was unsere Zuhörer schon alles so gut ist,
machen wir.
Gesehen haben. Okay, dann lass es gerne machen.
Aktiv auch neuere Animes? Außer halt die Reihen, die man so schon kennt.
Zählt Attack on Titan dazu? Ja, ne?
Ja.
Ja, dann auf jeden Fall, ja.
Also es gibt ja super viele neue Animes. Und also da kann ich auch schon auf jeden Fall sagen, Shokugeki no Soma. Das ist halt, weil ich gerne esse. Kennst du? Food Wars.
Das ist auch ein Food Wars. Food Wars ist aber auch, ey, das ist so eine doppeldeutige Scheiße. Das ist unfassbar.
Aber wirklich.
Also, das ist so gut. Es ist so gut.
Aber gegen Ende der Staffel wird es richtig deep teilweise.
Ja, ich habe da schon so eine Ahnung, wohin das führt.
In was für einem Sinne deep?
Oh, schon düsterer, also nicht der war gut, der war super gut.
Ja.
Also es kommen da mehr Background-Stories und wird halt düsterer, also ein bisschen ernsterer.
Okay, alles klar. Dann weiß ich schon mal.
Also ich kann auf jeden Fall Crunchyroll empfehlen für Dr. Stone. Da hat mir die erste Staffel auch sehr viel Spaß gemacht.
Dr. Stone?
Ja.
Okay.
Wirklich eine Empfehlung. Die Kerngeschichte ist warum auch immer, aber alle Lebewesen auf der Welt sind plötzlich versteinert.
Okay.
Und das geht dann ein paar tausend Jahre so und plötzlich erwachen ein paar Menschen daraus. Und dann ist die Welt halt wie vor, also wie in der Steinzeit quasi. Und der erwacht ist, sowie zwei, drei andere, der Typ ist der Dr. Stone und der ist super klug. Und mit ganz viel Wissenschaft und bla 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 und Aufklärung baut er halt ein neues Zeitalter auf.
Okay.
Okay.
Er ist wirklich smart. Also, ein typischer Anime und da drin sind, also ich habe teilweise dadurch Sachen gelernt.
Okay, sowas ist schön, auf jeden Fall. Also Stoned heißt die Serie.
Dr. Stone.
Dr. Stone.
Stone. Nicht Stone.
Dr. Stein.
Stone ist was ganz anderes. Stone reden wir nochmal eine andere Folge drüber.
Aber auf jeden Fall schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag QuasiPodcast eure Anime-Serien, die ihr uns empfehlen könnt und eure Lieblingsanimes.
Ja.
Das würde uns sehr interessieren. Dann gibt's daraufhin eine ganze Special-Folge Anime.
Oh yeah, finde ich super tatsächlich.
So, du hast Geld angelegt schon.
Ja, nee, ich habe nicht Geld angelegt, habe ich, aber das ging irgendwie in Minus. Ich habe Geld gespart.
Oh,
weil wir ja jetzt in letzter Zeit so wenig Thema Tech hatten, außer der Samsung-Folge. Ich habe jetzt seit einem Jahr Smart Home umgestellt. Also Thermostate und Hio-Birnen überall und halt Bewegungssensoren, damit ich halt nicht den Lichtschalter tätige. Und das tue ich nach einem Jahr immer noch ab und zu, aus Gewohnheit.
Ja, kenne ich.
Aber es ist halt tatsächlich eine Sache, die wir jetzt nach einem Jahr Fazit Geld eingespart haben.
Wie viel?
Also, ich hab's in Jan geschrieben. Nee, Pia, meine Frau hat's Jan geschrieben. Wir haben 20% an Stromverbrauch reduziert, obwohl 2020 Corona und wir viel zu Hause waren.
Okay. Wow, okay.
Und unser Gasverbrauch hat sich um 49% reduziert, 2020.
49?
Obwohl wir zu Hause waren.
Und ihr heizt mit Gas. Das ist halt, ihr habt eure eigene Etagenheizung.
Ja.
Das heißt also, ihr spart direkt richtig hart, wenn ihr einfach weniger verbraucht. Und es lohnt sich. Das war übrigens sehr toll, weil wir haben bei uns zu Hause auf dieselben Heizkörperthermostate umgestellt und ich musste meiner Freundin das ziemlich hart verkaufen, dass wir da jetzt Geld rein investieren. Ich so,
ja,
das refinanziert sich, das dauert vielleicht bei uns ein bisschen länger, weil wir in der Genossenschaft wohnen. Ja. In der Genossenschaft zahlst du ja nur 50%. Also, wenn ich wie Chung 50% sparen würde, dann würde ich nicht 50% weniger zahlen, sondern erstmal nur 25% weniger. Mhm. Und die restlichen 50% werden ja auf die ganze Hausgemeinschaft anteilig verteilt. Dadurch spare ich trotzdem noch ein bisschen was und die anderen auch. Aber trotzdem, das würde sich allein, also das lohnt sich wirklich, das amortisiert sich. Bei vielen sagt man ja, das amortisiert sich erst nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren. Aber mit Chung scheint sich jetzt direkt ein Haus dafür kaufen zu können.
Ganz kurze Frage, was für Thermostate habt ihr genommen? Weil ich überlege Tatsache gerade, welche zu kaufen.
Eve Thermo.
Eve, okay.
Und da gebe ich dir aber den Tipp, dass du ganz genau hinguckst, welche du dir kaufst, weil es gibt eine neue Variante von denen. Eve ist einer der ersten Hersteller, der die neue Thread-Technologie einsetzt. Das ist eine Technologie, die unter anderem Bestandteil der ganzen, des ganzen Smart-Home-Universums wird, wo sich Amazon, Apple, Google und Samsung und Philips miteinander verabreden und einen Standard erreichen wollen, beziehungsweise die Technologiegrundlage legen wollen, dass alle miteinander reden können. Und Thread ist eine dieser Technologien, die dafür genutzt werden soll. Die ist unter anderem im neuen Apple HomePod Mini verbaut schon. Und auch in manchen neuen Eve-Geräten schon. Deswegen guck genau, weil die sehen exakt gleich aus. Du musst nur gucken, dass es wirklich die neueste ist. Weil dann kannst du nämlich auch irgendwann, das ist ja bei Eve die Sache, das muss man wissen, du kannst sie nur mit einem iPhone steuern. Das heißt, die sind nur Apple HomeKit. Die kannst du nicht an dein Alexa anbinden, den kannst du nicht an dein Google anbinden. Wenn du nur, also zum Beispiel, wenn bei dir jemand zu Hause wohnt, der ein Android-Handy hat, kann er die Temperatur nicht hoch und runter regeln, außer er läuft zum Thermostat. Aber sie sehen schön aus.
Ja, und ja, das ist halt das Einzige. Aber ich bin ja komplett Apple-Boy und habe überall iPhone und sitze hier an einem Windows-Rechner. Ist ja richtig Apple-freundlich. Aber tatsächlich ist es ganz cool, weil man einfach Automatismen einstellen kann. Ab die und die Uhrzeit wird es ausgestellt. Ab die und die Uhrzeit geht alles aus. Also auch meine Steckdosen teilweise, wo regelmäßig irgendwie viel Strom dran ist, zum Beispiel Ladegeräte im Technikzimmer bei mir, habe ich so ein Adapterteil, was mit Eve kompatibel ist. Und das ist halt in Apple Home eingebunden. Und ab 3 Uhr morgens geht dann das halt aus, weil bis dahin die Akkus auf jeden Fall geladen sind. Und dann mache ich es erst wieder an, wenn ich es brauche.
Weil und du dann kannst ja auch, also frei ist. Die von Eve zum Beispiel, die messen ja auch den Stromverbrauch. Und wenn du halt richtig tief reingehst, kannst du dir auch Automation erstellen, dass das Ding zum Beispiel, wenn es, also ich weiß nicht, ob das 100% geht, aber wenn es unterhalb einer gewissen Wattzahl ist, also wenn du zum Beispiel weißt, deine Ladegeräte ziehen keinen Strom mehr, dann schaltet es automatisch aus. Oder bei den Heizkammer-Thermostaten ist das auch, da gibt es ja auch diese Fenstersensoren. Das heißt, sobald du dein Fenster aufhast, geht das Thermostat aus. Da gibt es andere Hersteller von Thermostaten, bei denen geht das nicht. Die sollen so smart sein, die erkennen das selber, was nicht immer funktioniert. Oder bei anderen Heizkörper-Thermostat-Herstellern, also ich nenne da jetzt Tado zum Beispiel, die haben halt ein Abo-Modell, wo du erst dann den vollen Funktionsumfang bekommst. Du gibst viel Geld für das Gerät selber aus und hast dann noch einen Subscription-Service, um alle Funktionen, wie zum Beispiel die automatische Fenstererkennung, zu aktivieren und sowas. Das ist halt nicht so geil. Die Eve-Sachen sind bei weitem nicht billig, aber da kann man immer gucken, da gibt es bei diversen Anbietern ganz oft solche Bundle-Deals und du brauchst ja selten nur eins, weil ein alleine macht selten Sinn. Also wir zum Beispiel haben, das war ganz geil, wir haben 5 Heizungen bei uns zu Hause in der Wohnung und es gab ein Bundle mit 6. Es gab kein Bundle mit 5. Es gab irgendwie 1, 2 und 6 und dann habe ich halt gedacht, okay, mit dem 6 zahle ich nur irgendwie 35 Euro pro Stück am Ende, spare immer noch viel und habe einen Ersatz, beziehungsweise habe dann noch an Chung gedacht, dachte, wenn bei dem mal irgendwas kaputt geht, habe ich noch eins rumliegen, was ich ihm geben kann. Das ist dann sehr schnell sehr hilfreich gewesen, weil eins bei uns hat ein Problem gehabt. Und dann gehe ich halt zum Geschäft und sage, das ist kaputt. Und der so, okay, du hast dein Geld in 3 Tagen zurück. Was am Ende für mich ein 5er-Deal war, weil ich 1 zurückbekommen habe, dann quasi 1/6 des Preises einfach bekommen habe.
Ja, nice.
Und jetzt habe ich 5, die funktionieren. Das ist halt ganz geil.
Mega cool. Also haltet auf jeden Fall Ausschau. Ich habe meine zum Beispiel bei Eve direkt bestellt. Die haben auch einen Online-Store. Und am Ende des Jahres haben die teilweise 25-35% Rabatt
auf das ist Bundles. Super.
Und ich habe da einen 5er-Pack gekauft und hatte darauf 35% Rabatt damals bekommen.
Die von AVM, die heißt Fritz Deck 301, das sind auch intelligente Heizkörperregler. Und die haben diese Fenstergeschichte eingebaut.
Nee, die erkennen Temperaturabfall. Das heißt also, wenn du dein Fenster aufmachst und die Temperatur geht innerhalb von einem, keine Ahnung, 1-2 Minuten Zeitraum um gewisse Gradzahlen runter, denkt der, das Fenster ist auf. Dann frage ich mich, wie smart sind die Dinger wieder zu erkennen, wann das Fenster zu ist. Weil sie regeln ja dann runter. Das heißt also, sie haben dann diese Frostschutz 12 Grad Einstellung oder sowas. Und dann musst du ihnen aber irgendwann auch wieder erzählen, dass das Fenster zu ist.
Ja, makes sense.
wie? So, deswegen, die sind nie so genau wie ein echter Fenstersensor. Und zum Beispiel, wenn du, da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, bei Chung mit dem Apple TV, mit der Smart Home Zentrale, wenn du nämlich ein Apple TV, ein HomePod oder HomePod Mini hast oder ein immer zu Hause liegendes iPad, dann kannst du das als Automationszentrale nutzen. Und dann kannst du zum Beispiel andere Sensoren, die Apple HomeKit fähig sind, nehmen und Automation in Apple, zum Beispiel auf deinem iPhone, basteln. Dass halt, wenn das ist. Oder zum Beispiel, wenn du nicht zu Hause bist, dann gehen die Thermostate aus. Ich meine, bei mir macht das keinen Sinn, weil immer jemand zu Hause ist. Deswegen bringt es nichts. Bei Chung wahrscheinlich schon. Und du kannst auch zum Beispiel deine Philips Hue-Fernbedienung dann als Automationsfernbedienung nehmen und sagen, wenn ich die mittlere Taste drücke, dann mach gefälligst die Heizung in allen Zimmern außer in dem ich gerade bin, aus.
Ich finde es aber auch ein bisschen pervers, dass wir jetzt darüber reden, wie warm wir es bei uns machen. Und Anschau hat einfach gar keine Heizung.
Doch, er hat sich doch eine Heizung gekauft.
Kannst du da mal ganz kurz?
Er hat sich doch eine Heizung gekauft, das habe ich doch gesehen.
Ja, für 66 Euro habe ich mir mobile Heizkörper gekauft, weil wir zwei Wochen lang bei 15 Grad in unserer Wohnung zu Hause waren. Mit dreijährigem Kind und hochschwangerer Frau war ich ein bisschen angepisst, weil mich das sehr, sehr sauer gemacht hat.
Verständlich.
Weil das Problem ist, wir haben jedes Jahr bei uns, dadurch, dass wir in einem Altbau wohnen, fehlt Wasser. Wir haben irgendwo ein Leck und das weiß die Verwaltung seit 5 Jahren wohl schon. Und das heißt, jedes Jahr kommt jemand mit einem Eimer und füllt Wasser nach. Und es hat 2 Wochen gedauert, bis jemand mit einem Eimer und Wasser kam. Und dann hat die Heizung wieder funktioniert am Mittwoch diese Woche und am Donnerstag gestern wieder nicht.
Da hat er zu wenig Wasser nachgeschüttet.
Nein, weil es gab keinen Druck mehr irgendwie auf der Heizung unten, aber schon im Heizkeller. Und deswegen musste heute nochmal eine Firma kommen, weil wir auch, ich will nicht sagen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig grantig war am Telefon, aber ich glaube, ich war zum ersten Mal richtig grantig am Telefon. Und hab dann so gesagt, so Leute, ist das jetzt euer Ernst? Also findet ihr das jetzt cool, was gerade passiert? Oder lasst mal drüber reden, dass ihr bitte die Heizung repariert, weil am Ende des Tages ist halt echt nicht geil, was hier gerade passiert
vor allem, zu Hause. Also die Mietminderung kannst du dir wirklich an die Backe schmieren. Du willst es halt warm haben. Was soll das
sein? Ja, so am Ende habe ich halt auch gesagt, so mir kommt es jetzt nicht darauf an, dass ich irgendwie Geld von denen zurückbekomme, sondern sie sollen sich darum kümmern, dass die Heizung wieder funktioniert. Und last but not least, sie haben sich heute drum gekümmert, Heizung funktioniert. Aber ich weiß, dass wenn wir auch noch Ende diesen Jahres in dieser Wohnung wohnen werden, dass wir das Problem dann nochmal haben werden.
Ja, dann bist du direkt grantig, ganz klar.
Ja.
Ja, ja. Das ist dann das dritte Mal in Reihenfolge tatsächlich. Nur diesmal war es besonders schlimm irgendwie, ganz komisch. Keine Ahnung.
Also das ist irgendwas bei euch im, also es hat ja erstmal per se nichts mit einem Altbau zu tun. Ich meine, ich wohne auch in einem Altbau und das hat einfach was mit einem unfassbar schlecht gewarteten Heizungssystem zu tun, weil ich komme das selber, mein Vater war Klempner. Das heißt also, im schlimmsten Fall hättest du mich angerufen.
Wir haben kein Wasserpumpensystem.
Nö, aber bei Chung fülle ich auch immer das Wasser im Heizungssystem nach.
Dein also, Ernst?
Chung hat
letztes
ja.
Letztes Mal habe ich es gemacht.
Nee, stimmt, weil ich es dir gezeigt habe, wie es geht.
Richtig.
Nee, weil Chung hat ja sein komplett eigenes Heizungssystem mit seinem Heizungsboiler. Der hat ja eine Etage, also seine Wohnung beheizt er ja selber mit der Gastherme. Und das Wasser nachfüllen bei ihm habe ich damals gemacht, jetzt macht Chung das inzwischen selber. Und ich sag mal so, bei Chung ist das Druckproblem nicht so groß, weil der Boiler ist höher als jede Heizung in seiner Wohnung. Das heißt, bei ihm muss das Wasser nur nach unten laufen.
Ah, ja.
Du wohnst ja aber nicht im Erdgeschoss, das heißt, die Pumpe ist im Keller. Und du musst dann halt natürlich einen gewissen Druck auf der Leitung haben, damit das Wasser in deine Wohnung hochgepumpt wird.
Richtig.
Und wenn du das halt nicht hast und du eventuell die oberste oder eine der letzten Etagen oben bist, dann ist natürlich jedes Millibar weniger, ein paar Zentimeter weniger Wassersäule.
Das hatte ich übrigens bei meiner alten Bude auch gehabt. Problem war, also als ganz alte Bude, ich war auch noch die absolut oberste Wohnung und dort war auch noch direkt das Dach. Und das war schlecht gedämmt.
Oh no.
Ja, das heißt, ich habe dann mit Klamotten unter einer dreifachen Decke und Katze an meinem Körper geschlafen. Selbst der Katze war es draußen zu kalt. Also auch diese 11, 12, 13 Grad in einer Wohnung kenne ich sehr gut.
Glaubt ihr, das würde uns irgendwann in Deutschland auf die Füße fallen, dass teilweise alte Gebäude Also es hat ja, also es, du hast es halt häufiger, ich finde, ich liebe Altbau, weil ich mag hohe Decken, ich mag große Räume, ich finde es total cool, ich finde es total angenehm. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die immer mal wieder stören. Glaubt ihr, das wird uns irgendwann auf die Füße fallen? Weil gefühlt wird ja nichts saniert.
Also, muss ja auch nicht. Wenn es nicht kaputt ist, musst du es nicht sanieren. Das Ding ist, Heizungsrohre in Altbauten, wie bei mir zum Beispiel, laufen ja sichtbar im Raum entlang. Die sind ja nicht unter Putz verlegt. Ja. Das heißt, die laufen sichtbar im Raum. Das hat erstens den Vorteil, wenn was kaputt geht, aus irgendeinem Grund siehst du es und nicht erst die ganze Hauswand wird nass und feucht und schimmlig.
Verstehe ich,
Das erstens und dann die ganzen Altbauten, die jetzt eher saniert werden, wo einfach draußen in den letzten 20, 30 Jahren so eine Schicht 20, 30 Zentimeter Isolation außen drauf gepackt wurde, total dilettantisch, darunter schimmelt's weg wie sonst was. Das ist erst in den letzten Jahren bemerkt worden und Vorschriften wurden angepasst, was halt dazu führt, dass eher die Altbauten kaputt gehen. In den meisten Berliner Häusern liegen noch Bleileitungen und das ist vollkommen in Ordnung. In Bleileitungen, schlimmer sind Plastikleitungen, weil in Bleileitungen bildet sich innen eine Art Patina. Und die, also du musst ein paar, keine Ahnung, mein Vater hat mir das mal erklärt, einen gewissen Wasserdurchsatz haben, wenn du die Leitung neu verlegst. Also heutzutage verlegst du keine Bleileitung mehr, aber damals. Ja. Dann bildet sich da drin eine Schutzschicht. Und nur wenn das Rohr beschädigt wird, dann hast du ein Problem. Aber die Wasserleitungen liegen ja meistens in der Wand. Und Berlin ist jetzt zum Beispiel kein Erdbebengebiet. Das heißt also, du hast eher selten das Problem, dass irgendwas daran kaputt geht. Schlimm ist also, eher.
Hau mal auf deinen Tisch.
So,
oh ja, das.
Ich hab grad, was war das?
Nein, aber das sehen die Zuhörerinnen ja nicht. Aber, und das ist das Problem sind eher, ich habe letztens ein Video total lustig aus den USA gesehen. Die USA sind ja viele Einfamilienhäuser aus Holz gebaut. Und die schwören ja auf Plastikwasserleitung. Und dann war letztens jemand über Weihnachten bei jemandem zu Besuch, wo aus einmal Wasser aus der Decke tropfte. Und der meinte, ja, das passiert bei uns jetzt irgendwie ständig. Das sind diese Kupferleitungen. Wer nutzt denn sowas? Plastik ist viel besser. Und dann dachte ich mir so, nein, Kupfer ist ein verdammt großartiger Werkstoff. Er ist nur scheiße verarbeitet. Wenn du dir mal in Deutschland anguckst, was die Vorschriften sind, nicht umsonst darfst du in Deutschland nicht an Trinkwasserleitungen arbeiten. Mhm. Das sind, wenn da was schief geht, sitzt du mehrere Jahre im Knast. So. Weil, es ist fahrlässige Körperverletzung im schlimmsten Falle. Weil Trinkwasser, du musst dir überlegen, wenn du bei dir zu Hause am Trinkwasser was selber machst und da kommt Dreck rein und das läuft nach unten, Schwerkraft, weil irgendwie irgendwie kein Rücklaufverhinderer ist. Das läuft nach unten und unten trinkt das jemand und der ist krank. Dann ist das fahrlässige Körperverletzung und im schlimmsten Falle noch viel schlimmer. Deswegen selber an Trinkwasser arbeiten und so weiter ist hochgradig illegal. Eigentlich. Aber was du in deinem eigenen Haus machst, das ist ja was anderes. Aber in einer Mietwohnung ist das was total anderes. Deswegen, ich habe das auch nur immer meinen Vater machen lassen, wie gesagt. Der hat das 30, 40 Jahre gemacht.
Das heißt, wir müssen jetzt einfach alle ganz viele Aktien verkaufen, Häuser kaufen und dann können wir auch an unserem Wasser rumspielen.
Ja, natürlich. Naja, selbst da rein theoretisch nicht. Aber weil selbst da
kann man immer noch auf die Straße. Warte, das wäre der perfekte Abschluss gewesen für die heutige Folge. Jens hat so eine gute Überleitung gebracht gerade.
Ich schneide mich einfach raus, ich mach's hier selber.
So, was zeigst du uns gerade schon?
Alles rot bei mir. Wird nichts mit Aktien.
Nichts mit Häuser bauen.
Ich würde sagen, da wo jetzt gerade alles rot ist, da schauen wir genau in einer Woche nochmal drauf, wenn wir unseren nächsten Podcast aufnehmen und wir gemeinsam mit euch da draußen darüber sprechen, ob immer noch alles rot ist bei uns.
Ja, und ich mache mich auf den Weg und drehe jetzt heute Nacht noch ein Musikvideo.
Ernsthaft?
Chung, nachts sollst du schlafen und nicht arbeiten.
Nein, ist eine Nachtszene. Geht das wieder los? Aber
20:21 Uhr arbeitest zu viel, was soll denn das?
Ja, das Musikvideo wird dann am 14.02. online kommen, passend zu Valentinstag, bei Mürtek auf seinem Kanal.
Okay.
Falls ihr euch das ansehen wollt.
Gerne, auf jeden Fall.
Klar. Also, alles klar. Ich muss packen, jetzt wird weitergedreht.
Bis dann.
Ja,
mach's gut. Not working.
Und gerne kommentieren, Leute. Ne? Lasst uns gerne wissen, was für Anime ihr gerne schaut. Und dann reden wir beim nächsten Mal drüber. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. Und okay.
Tschüss.
Tschüss.
Ich dachte, wir teilen das auf, Leute.
Nein,
das klappt nicht. System shut down.